In der heutigen Episode sprechen wir über Frankens schönste Gärten, über prachtvolle Schlossparkanlagen, botanische Gärten oder dem eigen angelegten Gemüsebeet. Wir sind Sandra
und Nadine
und das ist Franken erleben.
Fit für dein nächstes Abenteuer in Franken mit Maintalbecken. Denn nur ausgeruht kannst du die Schönheit und Vielfalt Frankens in vollen Zügen genießen. Beim fränkischen Bettenspezialisten in Reundorf bei Lichtenfels kannst du dir im Werksverkauf dein individuelles Bett zu echten Fabrikpreisen sichern. Das Familienunternehmen sorgt mit einer großen Auswahl an Polster- und Boxspringbetten für Wohlfühlgarantie. Eine erholsame Nacht in deinem Traumbett ist der beste Start für noch mehr Spaß und Entdeckungen in Franken.
Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge der dritten Staffel Franken erleben, der Podcast für Einheimische und Touristen, in dem wir über die schönsten Seiten unserer Heimat sprechen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Ja, egal ob man Gartenarchitektur bestaunen, sich stadtnah im Grünen erholen oder heimische und exotische Pflanzenparadiese erleben möchte. Überall in Franken findet man wunderschöne Grünanlagen.
Wir haben beliebte Touristenziele und unbekannte Schönheiten ausgesucht. Fast alle Anlagen sind frei zugänglich und kosten keinen Eintritt. Einige Beispiele stellen wir euch vor und teilen sie in Ober-, Mittel- und Unterfranken auf. Eine wunderschöne Gartenanlage in Franken oder Parkanlage gibt es zum Beispiel in Bayreuth, die Eremitage, eigentlich recht bekannt, in Oberfranken. Und die berühmte Bayreutherin, die Markgräfin Wilhelmine, hat diesen Garten, diese Anlage damals veranlasst. Ja, Bayreuth darf Wilhelmine ziemlich dankbar sein. Die hat nämlich jegliche Kunst und Kultur und eben auch wunderschöne Gartenanlagen nach Bayreuth gebracht und da alles ein bisschen aufgehübscht. Ihr Ehemann, der Markgraf Friedrich, der hat ihr damals diesen Garten zum Geburtstag geschenkt und sie durfte sich da quasi austoben. Sie ließ dann unter anderem das alte Schloss in der Anlage erweitern, ein neues Schloss mit Sonnentempel dahin bauen und auch ein Ruinentheater. Die Grotten mit den Wasserspielen, mit den Bassins und den Kaskaden in der Eremitage, die sind heute ganz bedeutende Sehenswürdigkeiten in Bayreuth. Also bekommt man auf jeden Fall sofort angezeigt, wenn man Bayreuth googelt. Und in diesem Park kann man wirklich wunderschön flanieren, die ersten Sonnenstrahlen im Frühling genießen oder auch im Sommer die Picknickdecke aufschlagen. Ist wirklich super, super schön. Und was ich ganz toll finde, eine Orangerie gibt es auch noch. Es ist schon was Schönes.
Vor allem, wenn man überlegt, wie alt diese Gärten sind. Also auch bei meiner Recherche, teilweise die Gärten wurden irgendwie 1600 angelegt und immer wieder verändert, je nachdem, wer Fürstbischof war zum Beispiel. Und einfach über so viele Generationen und Jahrhunderte hinweg einfach diese Gartenanlage bestehen. Also ich finde es so vom geschichtlichen Teil her natürlich auch sehr interessant.
Das auf jeden Fall. Und weil du schon sagtest, dass die so alt sind, einer der ältesten Parks in Bayern ist zum Beispiel der Hain in Bamberg. Den kennen vielleicht auch so manche. Der Hainpark wurde so ab 1803 im Stil eines englischen Landschaftsparks angelegt. War wie gesagt ja was ganz Modernes damals schon und befindet sich auf einer Halbinsel, gehört zur Stadt, ist offen für alle und das hat ihn damals schon eben so ja, modern gemacht, dass eben da jeder rein konnte. Es war ein Bürgerpark.
Und kein Schlosspark.
Kein Schlosspark, nee. Und der Hain in Bamberg, also kann nur von mir sprechen, aber ich finde ihn total schön und ja, kann man auch viele Stunden, finde ich, da drin verbringen. Durchlaufen, sich hinlegen, Buch lesen, schön angelegt.
Und vermutlich auch nicht so elitär, ne? Wenn es ein Bürgerpark ist und kein Schlosspark.
Nee. Es gibt zwar auch so die ein oder anderen Fleckchen, wo ein bisschen was so reingebaut ist, aber es ist schon eher zum Durchspazieren.
Landkreis Bamberg ist ja auch Pommersfelden, da gibt es ja auch ein sehr bekanntes Schloss Weißenstein. Da gibt es auch ein ja, großen barocken Schlossgarten dazu, sehr prachtvoll, terrassenförmige Anlagen. Da wurden die Arbeiten begonnen 1715 und insgesamt 3 Grafen haben daran gearbeitet. Und Anfang des 19. Jahrhunderts wurde mit der Umgestaltung begonnen in diesem englischen Landschaftsstil. Und auch wieder mit großen Parkwiesen, wie es damals in Mode war, wie du schon gesagt hast, dass man eben auch so eine gewisse natürliche Abwechslung hatte. Aber es ist halt viel konstruierter und auch so ein bisschen elitärer
als jetzt der Heimpark. Ich finde es irgendwie recht spannend und witzig, jegliche Gärten oder Parkanlagen halt jetzt so bei uns in der Gegend oder wahrscheinlich überall, wurden entweder so in einem englischen Stil angelegt oder so irgendwie nach einem französischen Vorbild. Ich habe noch nie irgendwo gelesen, jetzt auch nicht bei den Recherchen, ja, also wie so ein typisch deutscher Garten. Ja. irgendwo. Also es ist immer, da waren die irgendwie, hatten ein bisschen uns was voraus oder mit der Gartengestaltung, Landschaftspflege, wie auch immer. Entweder ist es Englisch angehaucht oder Französisch. Irgendwie mediterranes Flair. Aber nicht so, ja, hier, komm, lass mal einen richtig deutschen Garten machen. Keine Ahnung, wie das aussehen soll. Das wahrscheinlich stimmt, recht praktisch.
Doch, das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen.
Ein französisch angelegter Garten oder mit französischem Vorbild ist zum Beispiel der Ansbacher Hofgarten. Was für eine Überleitung. Der entstand zwischen 1723 und 1750 und der damaligen Mode entsprechend, beziehungsweise was damals in war, hat man eben in vielen Hofgärten so südländische Pflanzen kultiviert und eben auch dieses, wie gerade erzählt, mediterrane Flair. In Ansbach war es zum ersten Mal so, dass man irgendwann um 1600 noch was rum eine Agave nördlich der Alpen zum Blühen gebracht hat. Das war anscheinend das Ding. Der Garten, also der Ansbacher Hofgarten, wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Man hat ihn dann aber wieder aufgebaut, eben nach diesem französischen Vorbild und wie es halt mal war. Und da kann man durchspazieren, gibt ganz viele schöne, schattige Lindenalleen und eben durch dieses mediterrane Flair auch Zitronenbäume, Olivenbäume, Pistazienbäume, Erdbeerbäume und wieder eine Orangerie. Und ich habe den, ich war selber noch nicht dort, ich habe es nun gegoogelt und ich finde schon allein auf den Bildern fand ich es mega schön und dachte mir irgendwie, das schreit nach Sissi. Also es hat mich irgendwie total so an die Filme erinnert. Ja, aber eigentlich ist es ja eher so deine Ecke, oder?
Ich habe in Ansbach studiert. Also ich war als Studentin da auch sehr oft in dem Hofgarten. Ich bin mir sicher, dass man da auch immer noch sehr viele Studenten findet.
Ist der so schön?
Der ist wirklich sehr schön, okay, ja. Cool. Also auch sehr weitläufig. Man kann auch einfach mal spazieren gehen oder sich auf eine Wiese legen. Und was ich auch toll finde, wenn man lang läuft, dann findet man immer Ecken, wo man sonst irgendwie nicht unbedingt so hinschaut, wo so einzelne Skulpturen zum Beispiel versteckt sind.
Ah, dann kann man ein bisschen was finden immer.
Ja, genau. Ah, also das finde ich auch sehr toll. Und es ist einfach auch immer was los und zu jeder Jahreszeit auch einfach schön. Also ich war da auch schon mit meinen Eltern, mit meinem Cousin, mit meinem Freund. Echt, also es ist halt einfach ein super schönes Ausflugsziel und ich denke, das haben auch alle Anlagen gemeinsam, die wir hier vorstellen. Also es ist halt ein super schönes Sonntagsausflugsziel, kostenlos und man ist draußen in der Natur und genießt so ein Stück Geschichte, Vergangenheit. Also es ist echt toll.
Ja, und ich finde auch, man muss sich, glaube ich, so ein bisschen dazu zwingen, aber einfach mal sich hinsetzen und es genießen. Einfach mal so den Blick schweifen lassen, die Gedanken schweifen lassen und dann wirklich das mal nutzen als wirklich das, was es ist. Es sollte ja immer so ein Ort der Ruhe sein oder dass man eben mal da durchlaufen kann, ohne sich groß Gedanken zu machen, wo laufe ich denn hin, weil du befindest dich halt einfach in dieser Gartenanlage, Parkanlage, und dann das einfach mal so auf sich auch wirken zu lassen. Und ich glaube, dass das manchmal ganz gut tut, sich einfach mal dann hinsetzen und Bäume anschauen und ein bisschen runterfahren. Wo man viel sehen kann, ist im kleinsten botanischen Garten Deutschlands, auch wenn es der kleinste ist, aber da ist viel zu erleben. Und zwar im Botanischen Garten in Erlangen. Der zeigt Pflanzen aus den verschiedensten Klimazonen. Also botanische Gärten finde ich total faszinierend und echt cool. Und auch ganz viele Pflanzen aus verschiedensten Lebensräumen. Also Vegetation aus Wüsten, tropischem Regenwald, da ist alles mit dabei, aus der Bergwelt, mediterrane Pflanzen, kann man alles mal bestaunen und begutachten. Natürlich sind auch typisch fränkische Landschaften vertreten. Und was ich super interessant finde, ist, dass es einen Arzneipflanzengarten gibt. So, das finde ich super interessant und spannend, weil, vielleicht kleine Anekdote, ist ganz woanders, aber ich war mal in Ecuador und da waren wir auf einer Gewürzfarm und auch da gab es so Arzneipflanzen und so für medizinische, jegliche so medizinische Fälle und Heilpflanzen. Und es ist echt krass, es kommt ja alles irgendwie aus der Natur oder auch die Idee für Kopfschmerztabletten kommt ja irgendwo aus der Natur. Und da war es dann so, dass uns dann dieser Gewürzfarm mit den ganzen Pflanzen erklärt wurde, was für was da ist. Und da haben ja viele Menschen einfach nicht so den Zugang zu Medizin, wie wir den haben. Und was machen die, wenn die jegliche Schmerzen haben? Oder, ich weiß jetzt auch nicht, aber und es war super spannend, eben da mal zu erfahren, wenn du hier die Rinde aufkochst und dann das Wasser trinkst oder dieses Blatt auf deine Wunde schmierst, dann passiert das und das. Und ich finde es wirklich also nochmal super interessant und es geht ja bei uns voll verloren. Hm.
Das ist ein Wissen, was sehr verloren gegangen ist. Ja,
also, weil halt jeder irgendwie dann in die Apotheke rennt und sich was holt, ist halt einfach, ne? Und wir kennen es halt so und vielleicht jetzt auch nicht verkehrt einfach, man kann ja auch nicht einfach los sich irgendwas pflücken und dann
Man braucht schon ein gewisses Wissen dazu.
Aber auch so, wenn man einfach durch die Gegend läuft, sei es durch den Wald oder durch eine Parkanlage oder wie auch immer, und das sind Pflanzen und man hat eigentlich keine Ahnung, was das ist. Außer man sieht mal so einen Löwenzahn und denkt sich, okay. Aber ich glaube schon, dass viele Menschen da ganz weit weg sind und das ist eigentlich super schade.
Und also man kann auch nicht einfach so irgendwas pflücken, weil also es ist ja dann vielleicht auch gespritzt oder keine Ahnung was.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Genau, aber also ich habe ja ein Heilpflanzenbeet angelegt letztes Jahr. Also ich bin ein großer Fan davon. Ich finde das ganz wertvoll, das Wissen, schon uralt. Ich finde, eigentlich müssten das viel mehr wissen. Aber dazu erzähle ich später mehr, wenn es ums eigene Gärtnern geht.
Yes. Einen Garten, eine Gartenanlage habe ich noch und ich glaube, dann sind wir mit schönen Beispielen für Garten- und Parkanlagen in Franken auch durch. Und zwar den japanischen Garten in Würzburg. Fand ich super spannend und voll cool. Ist nicht typisch fränkisch, ist ein japanischer Garten und wie man den anlegt. Und der heißt, ich hoffe, ich spreche es halbwegs richtig aus, Omi no Niwa. Ist 1990 im Rahmen der Landesgartenschau damals entstanden, ist ein Beitrag der japanischen Partnerstadt Würzburgs, die heißt Ozu. Und ja, da wurde dann ein japanisches Landschaftsarchitekturbüro mit hinzugezogen, das dann diesen Garten gestaltet hat. Ist typisch japanisch eben gehalten und diese Stadt liegt irgendwo an diesem japanischen Biwa-See, also die Partnerstadt. Und das sollte so ein bisschen nachgeahmt werden. Der Landschaftsarchitekt aus Japan ist dann von Japan nach Deutschland geflogen, ins Fichtelgebirge, ganz woanders hin, und hat dort die passenden Steine ausgesucht für diesen japanischen Garten, weil das eine ganz besondere Technik ist und eine ganz besondere Gartenbauweise und da braucht man ganz besondere ausgewählte Steine und Pflanzen und dies, das. Und da kam der extra eingeflogen aus Japan, hat dann die Steine im Fichtelgebirge geholt und hat dann hier in Würzburg einen wunderschönen japanischen Garten hingestellt. Und der ist auch noch mit der meistbesuchteste Garten in diesem Landesgartenschaugelände. Also lohnt sich vielleicht, da mal vorbeizugucken.
Würzburg lohnt sich sowieso, weil es gibt ja auch die Residenz Würzburg. Die hat natürlich auch einen Garten, ein Gartengelände im Rokoko-Stil. Und dann gibt es ja auch noch die Festung Marienberg auf dem Hügel. Und genau, da ist auch eine kleine Gartenanlage dabei. Also wenn man in Würzburg ist und auf sich über Gärten freut, dann hat man da echt mehr Sachen sogar zu bestaunen.
Ja, damit hätten wir jetzt, wie gesagt, ein paar Beispiele vorgestellt für wunderschöne Parkanlagen und Gartenanlagen in Franken, von Obermittel bis Unterfranken. Schöne Sache, also ein bisschen durchflanieren, ein bisschen genießen, sich vielleicht mal was anderes anschauen. Und ja, unser Thema ist ja Garten, Gärten, alles rund um Garten. Du schaust mich schon so an.
Genau.
In den Garten muss auch was rein.
Genau, und die Schlossparkanlagen werden bei uns in Franken auch oft im Frühsommer für Gartenmessen genutzt. Davon habe ich ja schon mal erzählt, dass ich letztes Jahr auch auf einer Gartenmesse war. Da gibt es dann viele verschiedene Verkaufsstände mit Pflanzen und Kunstgewerbe jeglicher Art. Und meistens gibt es dann auch eine Verköstigung und ein Unterhaltungsprogramm mit Live-Musik und so. Und die bekannte Landesgartenschau wurde auch schon öfters in Franken ausgerichtet, aber da muss man sich bewerben als Stadt und dieses Jahr ist sie im Allgäu.
Also nicht in Franken.
Also leider nicht in Franken,
schade.
Nee. Genau, aber ich war auch in Unterfranken beim Schlossberg in Königsberg. Da hat letztes Jahr die Rosen- und Gartenmesse stattgefunden, auch dieses Jahr wieder im Juni. Und genau, ich habe da schon ausführlicher in einer anderen Podcast-Folge darüber gesprochen, aber es war wirklich sehr, sehr schön, sehr schöner Tagesausflug, also kann ich echt empfehlen.
Mich. Du hast Rosen auch gekauft, ne, so Rosenbüsche und so.
Genau.
Man essen kann.
Ja,
ich
genau.
Ich erinnere mich, ja. Also nicht die Rosenbüsche, sondern die Blüten kann man essen, so, oder?
Genau, ich habe damals auch eine Rose gekauft, extra eine essbare, also die Blüten sind essbar, damit man eben damit auch backen und kochen kann. Und die Sorte heißt René van Wegberg.
Wie schmeckt Rose?
Also diese spezielle schmeckt leicht nach Himbeeren.
Echt?
Ja, also echt sehr,
fruchtig.
Sehr gut. Ja, also schon eher fruchtig, ja.
Kannst du mir da mal eine mitbringen? Ich würde dir gern mal reinbeißen. Nee, also ich finde es total kurios.
Ich bring dir mal eine mit, wenn sie wieder blühen. Jetzt ist es ein
bisschen
zu früh.
Rosen zu essen und die schmecken nach Himbeeren. Also das hört sich ganz wild in meinen Ohren an. Deswegen bitte bring
also,
mir mal eine
ja.
mit, wenn die blühen.
Man kann Rosentee machen oder Kompott. Ja, also eigentlich alles Mögliche. Oder einen Auszug und das in Muffins mit reinmischen zum Beispiel.
Hm.
Genau, also es gibt echt viele Möglichkeiten. Ich wollte unbedingt eine Rose, die nicht nur gut riecht, sondern ich eben auch weiterverwenden kann.
Sehr cool. Ja, das passt zu dir.
Ja.
Das, alles, was du kochst und backst und einkochst.
Genau, aber es gibt natürlich auch noch viel, viel mehr Gartenmessen in Franken. Da gibt es auch einen offiziellen Kalender online. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr gerne einfach mal googeln, da nachschauen. Wirklich, also in Unterfranken, Mittelfranken, Oberfranken gibt es ganz verschiedene Ausstellungen und Messen. Also zum Beispiel das Fränkische Gartenfest gibt es noch. Das ist im Juni im Wasserschloss Mittwitz. Oder auch Faszination Garten im Mai. Findet immer in Wachenrod statt und eben auch ganz oft in diesen ganzen Parkanlagen von Schlössern.
Bist du da denn dieses Jahr auch irgendwo vertreten? Hast du dir das schon vorgenommen, auf eine Gartenmesse zu gehen oder bist du eingedeckt für deinen Garten zu Hause?
Nee, also ich habe auf jeden Fall vor, ein paar Messen zu besuchen. Also letztes Jahr war es ja nur eine und da habe ich nämlich auch gedacht, so eher so ein älteres Klientel. Also ich wurde da mitgeschleift von meiner Schwiegermama. Aber jetzt muss ich sagen, ich fand es so toll, dass ich freiwillig hingehe. Also selbst mein Freund war dabei, der war begeistert. Und also es ist halt einfach super vielseitig. Also es gab sogar Körbe, Kleidung, also super viele selbstgemachte Sachen einfach. Und auch wenn man nur mal durchläuft und sich ein paar Sachen anschaut und dann ein Gläschen Wein trinkt oder eine Bratwurst isst.
Das ist dann so ein bisschen so, eigentlich brauche ich es nicht, aber jetzt habe ich es entdeckt und dann nehme ich es mit heim.
Ja. Wie bei Ikea.
Ja. Genau. Cool.
Genau. Ja. Genau, und ich habe nicht nur die essbare Rose gekauft, sondern auch blaue Bauernhortensien.
Mhm.
Sehr, sehr schön. Genau, und so ein bisschen so Gartenschnickschnack, so kleine, wie so Art Gewächshäuser, die man direkt auf die Erde setzt, also direkt ins Beet, so ganz klein. So.
Sie zeigt es mir gerade und es ist echt klein. Also so ein Kasten, irgendwie so 20 auf 40, ja, sowas.
Genau, wenn man so kleine Setzlinge raussetzt, dann kann man das quasi schon ein paar Wochen vorher das kleine Gewächshaus auf die Erde stellen, damit die Erde da auch ein bisschen wärmer wird. Das ist dann angenehmer für das.
Und dass irgendwie Vögel oder so das nicht wegpicken, oder? Auch so als Schutz?
Ja, also Vögel gehen da eher nicht ran, aber Wind oder Regen, also starker Regen, die haben ja noch nicht so tiefe Wurzeln dann.
Mhm.
Dann ist es viel besser geschützt. Also das ist schon, und es sieht auch hübsch aus. Genau.
Okay. Ja, du merkst vielleicht, ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer vom Garten. Ich habe einen Balkon und auch der wird sehr stiefmütterlich behandelt tatsächlich. Da steht so eine Sonnenliege drauf und das war's. Aber ich muss sagen, jetzt als wir uns besprochen haben, dass wir das Thema Garten machen und auch Balkon, ich total viel recherchiert habe und jetzt tatsächlich ein bisschen Lust bekommen habe, meinen Balkon auch mal aufzuhübschen und ein bisschen mehr draus zu machen, als was er halt ist. Ich habe da echt coole Sachen gefunden, wie auch ich vielleicht auf meinem Balkon ein bisschen was anpflanzen könnte.
Ja, ich denke, man könnte theoretisch auch eine Zucchini in einem großen Kübel anpflanzen. Also wenn man will, dann geht das schon alles. Oder kleine Kräuterbeete.
Ja, ich habe da coole Sachen gefunden. Zum Beispiel einen Pflanzenorganizer. Kennst du vielleicht so Organizer, die man zum Beispiel hinten an eine Tür noch machen kann? Eine Zimmertür oder so, wo man dann so Sachen noch reinstecken kann.
Für so
kann.
Schuhe kenne ich das. Ja.
Sowas, genau. Oder manche haben das auch für ihre Kinder im Auto, hinten am Autositz, für so Spielsachen und so. Und sowas gibt es auch für Pflanzen, die sind halt dann aus einem anderen Material und ein bisschen robuster und wasserdicht und wie auch immer. Und wenn du da irgendwas zum Aufhängen auf deinem Balkon hast, eine Hauswand, ein Geländer, wie auch immer, kannst du es da hinhängen und dann in so diesem Organizer was anpflanzen. Finde ich eigentlich ganz cool und die gibt es auch in schicken Designs, dass die auch irgendwie so ein bisschen Accessoires sind für den Balkon.
Mhm. Eher so für Zierblumen dann, oder? Also
ja, ich glaube so kleine Erdbeerpflänzchen oder so kannst du auch reinpacken. Oder
alles, was nicht so tief wurzelt.
Oder ein paar Kräuter, Minze für ein Aperoli. Nee, Spaß, aber halt irgendwie so Sachen. Alternativ fand ich auch ganz cool, wenn man auf dem Balkon nicht so viel Platz hat. Säulenobst, was dann halt einfach in einem Topf ist und nach oben wächst. Gibt es ja auch alles Mögliche mittlerweile schon. Also über Äpfel, irgendwelche Himbeeren oder so kannst du ja dann darum wickeln und dann wächst das Ganze in die Höhe. Also ist eigentlich auch ganz schön. Etagenhochbeete, also wenn man jetzt nicht den Riesenplatz hat für ein Hochbeet auf dem Balkon, gibt es sowas, das schaut ein bisschen aus wie ein Bücherregal übereinander, also es geht auch wieder in die Höhe, recht schmal gehalten. Die Kästen sind aber relativ tief und da kann man dann eben auch Sachen einpflanzen. Und was mich begeistert hat, weil ich liebe Erdbeeren, es gibt einen Erdbeerbaum. Das ist wie so eine große Säule, also eine schlanke große Säule. Kannst du sie auch auf den Balkon stellen. Da sind so Einbuchtungen drin. Es schaut aus wie so halbe Trichter, die an dieser Säule dann dran sind. Und die schlängeln sich so einmal außenrum. Und die kannst du mit Erde befüllen und dann alles voller Erdbeerpflanzen machen. Finde ich richtig cool. Ich glaube, das hat mich angelacht. Das wird dieses Jahr auf meinem Balkon landen. Und dann mache ich den auch ein bisschen schöner hier.
Ist bestimmt auch schön so für Kinder, dass man dann trotzdem so ein bisschen Beeren pflücken kann auf dem Balkon. Also das stelle ich mir echt schön vor. Und es gibt ja auch so kleine Obstbäume. Also so
Mini-Obstbäume.
Ja, aber zum Beispiel auch für Johannisbeeren als Baum. Also es gibt schon so verrückte Züchtungen oder Kiwi-Baum gibt es zum Beispiel auch. Das sind so ganz kleine Kiwis dann.
Okay.
Ja, also ich habe so ein Ich habe so einen Samenkatalog daheim von der Gärtnerei und die bieten eben sowas auch an. Also überall kriegt man das nicht, aber genau, wenn man sich mal informiert, dann gibt es auch so kleine Bäumchen, wo natürlich auch das Pflücken und auf dem Balkon erleichtert. Ich finde auch so Pflanzen auf dem Balkon hübschen das total auf. Also es sieht irgendwie dann, finde ich, so viel lebendiger aus und ja.
Das auf jeden
Man
Fall.
Man holt sich mehr Natur so in die Wohnräume rein. Also ich bin da immer ein großer Fan. Also
Pflanzen habe ich in meiner Wohnung sehr viele. Ich habe mal gelesen, dass man pro 6 Quadratmeter mindestens eine Pflanze stehen haben sollte. Dann hat man ein gutes Raumklima. Ich würde behaupten, das könnte ich erfüllen. Was ich auch ganz cool finde, das habe ich auch im Zuge meiner Recherche gefunden und dann festgestellt, dass das eine Freundin von mir daheim in der Küche stehen hat. Ein Hydrokulturanzuchtsystem für, ja, wenn du irgendwas halt anzüchten willst oder kultivieren willst, schon mal.
Mit eingebautem Licht?
Ja. Das ist so ein Kasten, also den kannst du dann so zwei teilen quasi, wie so ein Dach hochfahren, das ist so ein kleiner Kasten und da ist halt Licht. Und du brauchst dafür keine Erde, sondern setzt die Pflanzen einfach direkt ins Wasser. Die werden dann mit so einem speziellen Dünger, den du dann dafür brauchst, wird halt das Wasser angemixt. Und dann wächst es da drin auch so vor sich hin und kannst dann halt später einpflanzen, wenn du magst. Oder du lässt es halt da drin und kannst dann Dinge ernten. Fand ich auch cool. Spart man sich die Erde und es.
Auch so in Richtung Microgreens, das ist ja auch voll der Hype gerade.
Ein bisschen, grad. Ja.
Also man braucht da nicht unbedingt Erde, aber man muss wahrscheinlich sehr viel so Nährstoffe dann dem Wasser hinzugeben, dass es dann wirklich wächst, oder?
Ja, das schon. Aber das gibt es dann meistens dazu oder gleich irgendwie, dass du da darüber mit informiert wirst, wenn du dir so ein Anzuchtsystem zulegen willst. Finde ich aber echt eine coole Sache, vor allem halt irgendwie für Wintermonate oder sowas, kannst du es auch weiterhin in deiner Küche betreiben.
Und wenn man halt keine Erde hat, ne, dann hat man natürlich auch weniger Dreck.
Genau, das ist so mein Ding. Vor allem, wenn man Blumenerde kauft oder Gartenerde oder was auch immer für Erde, dann hast du ja immer so einen Sack daheim gleich, so einen ganzen. Und den braucht man eigentlich. Also ich bräuchte jetzt nicht so einen ganzen Sack Blumenerde, Pflanzenerde. Aber gut, ich bin nicht so der Gartenmensch.
Ich finde, das ist dann ein perfekter Kompromiss letztendlich, ohne Erde dann irgendwie dann trotzdem so ein paar schöne grüne Akzente auf dem Balkon zu setzen. Und ich denke, das ist auch das, was viele vergessen an Gartenarbeit, weil wenn ich jetzt erzähle, ich habe einen Garten oder ich lege gerade einen Garten an, dann bekomme ich auch immer richtig viele nette Sachen zu hören, wie oh schön und idyllisch und aber halt viele Leute vergessen, dass das wirklich Knochenarbeit ist. Also es ist wirklich harte Arbeit, was viele vergessen. Und du kennst mich, versteh mich nicht falsch. Ich liebe meinen Garten. Ich finde Gartenarbeit total toll. Also bei nichts ist mein Kopf so frei und meine Seele so ausgeglichen. Aber es ist wirklich schmutzige, schweißtreibende Arbeit und das darf man halt echt nicht vergessen.
Ja, doch. Glaube ich schon. Wie groß ist denn dein Garten? Weißt du es ungefähr? Also hast du einen großen Garten oder ja?
Ja, aber ich bin ganz schlecht in Zahlen.
Okay, also einen großen Garten. Genau. Du baust dir aber auch mega viel selber an.
Ja, also ich würde mich auf keinen Fall als Expertin oder so bezeichnen, sondern wirklich so Learning by Doing. Ich denke, das ist auch das ganz Wichtige, wenn man einen Garten anlegen will oder Gemüse anpflanzen möchte, dass man da Spaß dran hat, dass man Lust hat, dass man mit Misserfolg umgehen kann und dann einfach weitermacht, weil auf ganz vieles hat man keinen Einfluss wie Wetter oder Schädlinge. Also man kann natürlich immer irgendwie dagegen arbeiten, aber letztendlich ist man der Natur ausgeliefert. Und ich denke, solange man nicht darauf angewiesen ist, zu ernten, kann das ganz viel Spaß machen.
Ja, ist halt also so ein kleines Hobby eigentlich. Ich glaube, dass es vielen Menschen in Franken auch so geht, die einen Garten daheim haben, so einen kleinen Nutzgarten oder irgendwie
einen Schrebergarten haben ja noch viele auch.
Genau, und dann vielleicht auch irgendwo paar alte Obstbäume irgendwo stehen haben oder wie auch immer, wenn man da was ernten kann, dass das schon ein gutes Gefühl ist und dass man sich darüber freut und das auch ganz anders dann zubereitet und ganz anders isst und genießt, wenn man weiß, hey, es kommt irgendwie aus dem eigenen Garten und ich habe da mein Herzblut reingesteckt und jetzt ist es auch was geworden und Ja, also meine Eltern haben auch einen relativ großen Nutzgarten und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Ding, wieso ich überhaupt nichts anbaue oder so, weil ich immer beliefert werde, sobald es losgeht mit
das ist natürlich praktisch, ja.
Unfassbar vielen Gurken und Zucchini und Tomaten. Die brauche ich irgendwann gar nicht mehr zusätzlich kaufen, weil meine Eltern so viel in ihrem Garten haben. Schon immer, manchmal ist es sogar ein bisschen zu viel. Wenn dann jede Woche irgendwie so 3 Zucchini kommen, dann denkst du, oh, schon wieder Zucchini. Aber ja, ist schon cool, so im Großen und Ganzen.
Ich finde es halt auch schön, irgendwie was zu Hause dann zu haben, was ich so verschenken kann. Also ich verschenke ganz oft so Gemüse und Obst auch an Freunde und Familie. Und ich finde das irgendwie so ein ganz tolles Geschenk, weil da so viel Liebe und Arbeit drin steckt. Ja. Und ich habe ja erst angefangen, also das, mein Gartenstück, was ich jetzt angelegt habe, also ich habe letztes Jahr ein Blumenbeet angelegt und habe eben quasi auch so ein kleines Gemüsebeet, wo ein kleines Kräuterbeet noch integriert ist. Und das war früher der Hühnerstall tatsächlich. Mhm. Also wir haben da immer die Essensreste reingeworfen. Hühner sind ja Allesfresser.
Ja.
Und wir haben aber keine Hühner mehr. Und da das schon ein eingezäumter Bereich ist, habe ich da dann quasi einfach das Gemüsebeet hingemacht.
Ah.
Weil clever. Natürlich Wildtiere und so da nicht hinkommen. Ich wohne ja auch sehr nah am Wald und genau, also als zusätzlicher Schutz ist das super. Und durch diese ganzen, ja, jahrzehntelange Essensreste, die wir da reingeworfen haben, ist die Bodenqualität halt auch super. Also das
war quasi wie so ein Riesenkompost.
Ja, letztendlich schon, ja. Also die Erde ist sehr nährstoffreich.
Ja.
Und wenn man einen Garten anlegen will, ist die Erde echt das A und O. Also es gibt ja auch verschiedene Gemüsesorten, die einen anderen Boden brauchen. Und wenn man einen Garten anlegen möchte, einen Gemüsegarten oder ein Gemüsebeet, auch klein, muss man auf jeden Fall auf die Bodenqualität achten, weil man kann so viel Liebe und Zeit reinstecken, wenn man keinen guten Boden hat, dann wird das nicht wachsen.
Es ist ja auch irgendwie so, dass man ab und zu mal ein bisschen austauschen muss, oder? Wenn ich jetzt 3 Jahre lang immer wieder an dieselbe Stelle Kartoffeln einpflanze, dass ich da irgendwann mal was anderes reinstecke, weil
genau, das
die Kartoffeln sonst alles rausgesogen haben.
Ja.
Oder, ja. Ah, ein bisschen was habe ich noch mitgenommen hier so also, aus dem Garten meiner Eltern.
Also es gibt echt so ein paar Sachen, die schon, also es sind so viele Informationen, die man sich aneignen muss. Deswegen sage ich auch, man muss wirklich auch Lust darauf haben, sonst ist man wahrscheinlich mit so Hochbeeten auf dem Balkon besser aufgehoben. Aber jetzt zum Beispiel Karotten. Karotten mögen einen mehr sandigen Boden zum Beispiel, einen besonders lockeren Boden.
Mhm.
Das heißt, man muss ja die Erde auch so ein bisschen mit Sand anreichern. Oder es gibt so, ja, so Partnerpflanzen in Anführungszeichen. Also nicht jede Pflanze mag die andere Pflanze. Das heißt, du kannst nicht jede Sache nebeneinander pflanzen.
Mhm.
Genau, ich habe zum Beispiel Lavendel und Salbei nebeneinander gepflanzt. Das funktioniert sehr gut. Und der Lavendel beeinflusst quasi dann auch den Salbeigeschmack.
Ah, okay. Dann schmeckt der so ein bisschen lavendelig, oder?
Ja, oder, ja, schon, ja.
Okay.
Also es ist echt
Woher hast du dein Wissen?
Aus Büchern, Magazinen, bei
also
der Oma.
Also bist du schon hinterher?
Genau, ja. Also okay. Es ist schon ein großes Hobby letztendlich, wo man sich auch immer mal wieder hier und da informiert. Es gibt auch gute YouTube-Videos oder ja, Podcasts speziell.
Sehr cool. Nee, das finde ich echt schön, wenn man sowas macht und kann und sich dann damit beschäftigt. Finde ich auch hier, wie du gerade erzählt hast, total spannend, welche Pflanzen sich miteinander vertragen und welche nicht. Finde ich schon cool. Oder auch wenn das sich begünstigt oder wie auch immer.
Und Lavendel und Salbei sind ja auch Heilpflanzen.
Ah.
Also ich verwerte die dann, ich ernte die, Salbei-Tee oder Lavendel mache ich auch Tee draus oder kann man ja auch gut trocknen oder so für Bouquets. Also ich finde es halt ganz toll, dass man wirklich auch alles nutzen kann und ja, es gibt so viel einfache Hacks, wie jetzt zum Beispiel natürlichen Dünger wie Kaffeesatz oder Eierschalen. Wenn man dann ja Kompost hat, dass man dann quasi den Müll in Anführungszeichen halt auch wiederverwenden kann für irgendwas Tolles.
Mhm.
Dass man dann quasi ja mit Essensresten dann gleich seinen Garten düngen kann.
Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache und auch Sehr umweltbewusst.
Kannst du ja machen, kannst du ja auch bei deinen Balkonpflanzen dann letztendlich machen. Also
das
wenn du
stimmt,
Eier
ja.
isst zum Beispiel oder Kaffee,
Kaffee
trinkst.
Ja, Kaffee auf jeden Fall. Da bleibt ziemlich viel Kaffeesatz übrig. Am Ende ja, kann ich hier meine Pflanze in Kaffee einpflanzen wahrscheinlich.
Ja, dann ist das wahrscheinlich zu sauer für die Pflanze, aber
ja.
Und jetzt zum Beispiel Lavendel und Salbei wirken auch als natürlichen Schutz gegen Schädlinge.
Inwiefern? Oder was für Schädlinge?
Also so bestimmte Schädlinge mögen diesen Duft nicht von Salbei und Lavendel. Und das hält die dann auch noch fern. Also mein Gemüsebeet ist quasi eingekreist mit Salbei und Lavendel, was dann halt die Schädlinge fernhalten soll. Und genau, man kann, also wo ich jetzt letztes Jahr auch sehr Probleme hatte, war mit Schnecken. Also der Sommer letztes Jahr war ja ziemlich verregnet. Und da kamen dann überall die Schnecken und haben alles weggegessen und angeknabbert. Genau, da hilft halt auch nicht viel. Also bei Schnecken zum Beispiel muss man natürliche Barrieren schaffen. Also gut, man kann halt auch auf chemische Sachen oder so zurückgreifen, das mache ich aber nicht. Ich habe dann zum Beispiel Stroh ausgelegt oder Lavagranulat. Das so unebene
das
Flächen,
mögen
das
mehr.
Mögen die dann nicht, ne, da drüber zu kriechen.
Was also mir tatsächlich jetzt einfällt, habe ich mal gelesen, wenn man viele Kronkorken übrig hat, kann man die auch auslegen, weil die sind natürlich auch eine Barriere dann, ne? Und da haben die auch keine Lust drauf, die Schnecken, und kriechen da nicht drüber.
Genau, sowas, ja. Also es sollte ja dann schon irgendwie ein bisschen umweltfreundlich sein.
Sind die Kronkorken jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ja.
Genau, aber das finde ich halt auch so toll, weil letztendlich ist das auch alles so altes Wissen. Oder zum Beispiel Marienkäfer essen auch total gerne Blattläuse. Also wenn man jetzt irgendwie einen Blattläusebefall hat, kann man auch halt alles dafür tun, um viele Marienkäfer anzulocken, die Blattläuse dann fressen.
Weißt du, wie man Marienkäfer anlockt?
Also man kann Marienkäfer auch mit pflanzlicher Nahrung, also Marienkäfer essen Blattläuse. Und wenn jetzt ein starker Blattläusebefall ist, dann merken die das eigentlich schon und werden quasi davon angezogen.
Okay.
Also man kann sie auch mit Pollen anlocken, aber das machen die nur in so Notzeiten, dass sie auch mal pflanzliche Nahrung essen. Genau, aber es gibt natürlich verschiedene Pflanzen, die besonders Blattläuse anzieht. Also man kann, das heißt Opferbeet, das nennt man Opferbeet, wo man dann wirklich speziell Pflanzen anpflanzt, die anfälliger für Blattläusebefall ist.
Dass die alle dahin gehen und der Rest hat seine Ruhe.
Genau.
Ah,
ja.
Das
und
ist
dann
schlau.
Halt dann die Marienkäfer kommen. Und das sind halt zum Beispiel auch Pflanzen wie Ringelblume oder Löwenzahn, Kamille. Und das sind letztendlich auch alles Heilpflanzen. Das ist dann schon irgendwie
auch. Und die sind besonders blattlausanfällig.
Ja.
Oh. Das ist natürlich auch schlau, ne? Hier so ein Beet irgendwo anlegen. Ist es dann direkt daneben oder schon ein bisschen weiter weg?
So 2-3 Meter.
Okay. Ein Opferbeet, okay. Ja, ja. Aber sowas muss man ja auch erstmal wissen, ne? Oder auch, wie man Blattläuse so wieder los wird. Also ich habe mal gelesen, dass man dafür auch Öle nehmen kann. Also irgendwie
Pfefferminzöl.
Oder Pfefferminzöl, genau. Wollte ich ja sagen.
Den Geruch mögen die auch nicht, ja.
Und dann, weil es so schmierig und so schleimig ist, kommen die da nicht mehr weiter und lassen dann davon ab an der Pflanze. Habe ich mal gelesen. So.
Ja, also ich denke, es ist einfach, viel informieren, aber auch viel ausprobieren. Ja, und mit Verlust
ist
klarkommen.
Immer zu rechnen.
Ja. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr richtig tolle verschiedene Tomaten angepflanzt, auch so schwarze mediterrane Tomaten, die sehr, sehr gut gewachsen sind, schon früh. Aber die wurden nie reif, weil es dann der Sommer war dann zu nass und zu kalt und die sind mir dann alle weggefault. Und ich konnte keine einzige Tomate ernten.
Oh, okay.
Aber gut, daraus lernt man halt. Jetzt weiß ich, dieses Jahr muss ich eine Überdachung bauen für die Tomaten, weil die mögen keinen Regen. Ja, also das sind halt so Sachen, die man dann im Nachhinein lernt.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist halt, aber wie du sagst, wenn man nicht jetzt drauf angewiesen ist, sondern wenn es Hobby ist und man freut sich halt an dem, was man dann hat, dann ist das ja auch in Ordnung. Wenn man jetzt drauf angewiesen ist, dann ist es natürlich sehr blöd, wenn man nichts ernten kann oder nur wenig. Aber so ist es ja voll in Ordnung, finde ich.
Genau.
Meine Eltern, wie gesagt, haben ja einen Nutzgarten und ich habe letztes Jahr meinem Papa zum Geburtstag einen eigenen quasi Saisonkalender gebastelt. So ein Jahreskalender. Und habe dann da, war dann beim Gärtner und habe mich mal informiert, wann er was anpflanzen kann. Habe dann entsprechend die Samen gekauft und dann schön verpackt und in diesen Jahreskalender, also war es schon so ein Fotokalender eigentlich, den man selber bebasteln kann, dann mit so kleinen Anleitungen und mit den entsprechenden ja, Pflanzen oder mit dem Saatgut dann ja, bebastelt. Und dann hat das ganze Jahr über was zu tun gehabt.
Schön.
Ja, fand ich auch.
Darüber würde ich mich auch freuen.
Das war jetzt so ein Wink mit dem Zaunpfahl, ne?
Ja. Ja, und apropos Saison, die Gartensaison startet ja jetzt letztendlich. Genau, ich habe vor 2 Wochen das erste Mal wieder was im Garten gemacht und ich muss sagen, ich war im Winter und im Herbst ein bisschen faul, was schlecht ist, weil jetzt habe ich umso mehr Arbeit. Also so der Saisonbeginn ist eigentlich immer so die nervigste Zeit.
Das Schlimmste. Das Anfangen dann
ja,
wieder, ne?
Das Anstrengendste und Schmutzigste, aber ja. Also man schafft halt dadurch quasi die Grundlage für den Anbau. Und ich habe wirklich angefangen, erstmal aufzuräumen. Also alles, ja.
Ja, ich wollte gerade fragen, was macht man im Herbst und im Winter im Garten? Also es liegt ja eh alles brach. Es ist alles matschig oder, weiß ich nicht, keine Blätter dran.
Ja.
Und dann, was macht man dann im Garten?
Naja, ich habe die alten Pflanzen zum Beispiel nicht gleich rausgeworfen. Jetzt die Tomatenpflanzen oder so, habe die halt einfach drin gelassen. Normalerweise mache ich dann im Herbst, mache ich das alles so ein bisschen klein, ziehe die Sachen raus, die irgendwie schimmeln könnten oder so und hol dann von einer Freundin von mir Pferdeäpfel und Heu und mische das dann quasi unter. Das ist dann ja natürlicher Dünger auch, also kann ich echt jedem nur empfehlen, da auch mal in der Gegend nachzufragen. Also die sind froh, die Reiterhöfe, wenn sie ein bisschen Pferdeäpfel wegbekommen. Und ja, genau, also das habe ich letztes Jahr eben nicht gemacht, weil ich zu faul war und musste jetzt eben im Februar erstmal sämtliche alte Pflanzen rausschmeißen und Gartengeräte, die noch rumlagen, aufräumen. Also ich war echt ziemlich faul, aber gut. Und wenn man halt auch nichts abdeckt, so mit Heu und so, da kommt natürlich dann das ganze Unkraut auch durch. Also selbst im Herbst und Winter und jetzt auch Januar, Februar, das ist ja so mild bei uns, dass halt trotzdem
das
Sachen
halt
wachsen.
Das wächst halt immer, ne? Das ist Unkraut.
Genau, und wenn man es halt bedeckt mit Pferdeäpfel und Heu, dann stirbt eigentlich alles unten drunter ab.
Okay.
Und dann kann man halt auch viel einfacher umgraben und das, ja, muss sich halt jetzt erstmal super viel Unkraut entfernen.
Das hast du jetzt dann gemacht. Und
boah, ja, noch nicht komplett, aber
noch nicht komplett.
Genau.
Ja. Da, guck, lobe ich mir meinen Balkon, auf dem nur meine Sonnenliege steht. Der sieht immer noch genauso aus wie im Winter und im Herbst. Ja, aber nee, verstehe ich, dass man das dann auch irgendwie wieder auf Vordermann bringen will und auch dann Lust dazu hat.
Ja.
Und man erfreut sich ja dann auch dran.
Ja, und das ist auch nur so die schlechten Zeiten. Also was mir total Spaß macht jetzt in der Zeit, ist wirklich dieses Planen. Also wirklich so, ja, Gemüsesorten und Kräutersorten raussuchen. Was will ich unbedingt anpflanzen? Wo kann ich es anpflanzen? Weil du hast ja vorhin auch gesagt, also Zucchini zum Beispiel sollte man auch nicht immer an dieselbe Stelle pflanzen jedes Jahr, sondern halt auch so ein bisschen durchmischen, informieren, was wächst gut nebeneinander, was brauche ich dafür, was brauchen die für Erde. Dieses ganze Recherchieren und Planen finde ich immer sehr, sehr schön. Das macht Spaß. Und ja, dann geht es schon ans Einkaufen, also Samen kaufen und so. Also das finde ich schon toll. Und letztes Jahr habe ich zum Beispiel auch sehr viel angezogen.
Also so selbst vorgezogen, so Pflanzen und so?
Und letztes Jahr habe ich zum Beispiel sehr viel vorgezogen, aber dieses Jahr würde ich das nicht mehr machen. Also das war zu viel Arbeit und es war zu kalt. Da steckt man dann auch nicht so drin. Die sind dann nicht richtig gewachsen.
Okay. Das ist dann schade, ne, wenn man dann auch halt die Zeit reinsteckt und dann, aber gut, ist halt so, ne? Ist halt manchmal so, mal so.
Oder mal durchmischen, ne? Also es gibt ja überall richtig tolle auch Biopflanzen beim Baumarkt zum Beispiel, die dann halt einfach schon größer sind. Und wenn man die halt dann einsetzt, dann ja, geht das halt alles ein bisschen schneller. Aber ich habe da auch noch so ein paar Tipps. Also ich hebe zum Beispiel auch immer die Klopapierrollen auf und die, also das Innere von den Küchenrollen.
Den Pappkarton.
Genau, die Pappe, ja.
Die Pappe.
Und setz die dann quasi hochkant alle nebeneinander und tu dann Erde rein und dann da die Samen rein, weil das halt ein super guter Schutz für die Wurzel ist.
Ah, und dann lässt du es da drin erstmal anwachsen und dann geht es irgendwann ins Beet oder wie?
Genau, und dann kann ich das direkt mit der Rolle, also mit der Pappe außenrum in die Erde setzen, weil das ist ja kompostierbar.
Das ist echt clever.
Und dann, weil bei diesen ganzen anderen Schälchen ist es ja oft so, dass die aus Plastik sind und du dann quasi diese ganz feinen Wurzeln hier rausziehen und in die Erde setzen musst, da kann dann ganz viel kaputt gehen auch bei den Wurzeln.
Ja, und vor allem muss man sie auch extra kaufen und das hast du ja eh daheim, wenn du dein Klopapier oder dein Zewa kaufst.
Genau.
Das ist mal ein cooler Hack, ja.
Kann man auch bei Hochbeeten machen.
Oder bei... keine Ahnung, Pflanzenorganisern oder so. Ich sehe schon, also du bist top informiert und top ausgestattet und hast da hier deine Erfahrung im Thema Garten.
Geht so.
Bin gespannt. Letztes Jahr hast du ja auch, als wir Podcast aufgenommen haben, irgendwelche Kürbismuffins mitgebracht aus eigenem Kürbisbestand und so Sachen. Bin mal gespannt, was du dieses Jahr alles so mitbringst.
Letztes Jahr hatte ich ja sogar eine Wassermelone.
Stimmt.
Ja, also stimmt. Wenn ich wieder eine Erfolg
aus dem eigenen Garten.
Genau, ja.
Cool. Ja, stimmt, ja, ich erinnere mich. Okay, also Rosenblüten stehen auf jeden Fall schon mal auf dem Plan. Da würde ich gern eine essen.
Wir machen mal einen Taste-Test in der nächsten Folge.
Welche ist die echte essbare Rosenblüte? Und nein, Spaß. Da bin ich echt gespannt. Das finde ich total crazy.
Ja, was kann man alles im März vorsäen? Was kann man alles anpflanzen
im Frühling?
Also im Frühling ist ja eigentlich wirklich auch so die Hauptarbeit.
Also ich habe mir mal aufgeschrieben beziehungsweise rausgesucht, was im März Saison hat. Da ist auch noch ganz viel Lagerware tatsächlich dabei. Weil ich mal so wissen wollte, hey, jetzt dann so im März mit dem Start, Obst, Gemüse, was geht denn da überhaupt oder wo ist die Zeit dafür? Und da war echt Feldsalat, Porree, Spinat auch noch, Kartoffeln als Lagerware, Möhren, Rettich, Äpfel als Lagerware. Was wieder losgeht ab Mitte März, Bärlauchsaison. Ich liebe Bärlauch, es kommt dann überall mit rein und überall drauf und Bärlauchpesto und alles Bärlauch, finde ich mega. Weißkohl hat wohl noch Saison im März, rote Beete. Und Rhabarber, dachte ich irgendwie auch so bei meinen Recherchen, hey, Rhabarber, für mich ist das, irgendwie muss ich da immer dran denken, an Rhabarberkuchen im Sommer bei meiner Mutter auf der Terrasse. Und Rhabarber ist für mich irgendwie Sommer und noch nicht so.
Ja, weil man es im Frühsommer halt erntet, bei uns meistens.
Ja, also halt. Ich verbinde den Nullst mit März. Aber gut, ja.
Aber alles, was du gerade aufgezählt hast, ist oft so Winter- und Herbstgemüse.
So Lagerware dann.
Ja, letztendlich schon, ja. Also Feldsalat und Spinat und sowas, das wächst ja auch gut im Winter. Also das kann man eigentlich immer das ganze Jahr über anpflanzen und sämtliche Kohlarten, aber auch, ja, rote Beete, Rosenkohl, Grünkohl,
Brokkoli. So Wintergemüse das, einfach, ne?
Genau, ja.
Fränkische Gärten, wir haben jetzt schon gehört, da wächst ganz viel drin, da kann man ganz viel ernten, säen, pflanzen, rausholen. Und natürlich mit jeglichem Obst und Gemüse kann man auch einiges kochen, einmachen und so weiter und so fort. Da ist ganz viel möglich. Deswegen haben wir uns heute einen Gast dazu geholt, eine Gästin, und zwar die Nina von unserem Rezepteportal fränkischerezepte.de, die uns ein bisschen was darüber erzählen kann, was wir denn mit unserem ganzen Obst und Gemüse aus dem Garten, aus unseren Hochbeeten oder Balkonbeeten alles anstellen können. Hi Nina!
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wie geht's dir denn?
Mir geht's super. Und selbst?
Ja, auch. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben ja schon einiges gehört. Wie ist es denn bei dir? Hast du zu Hause einen Garten oder einen Balkon, auf dem du Dinge anpflanzt und ansäst?
Also wir haben einen kleinen Garten, da ist leider nicht so viel Platz zum Ansäen und Anbauen. Wir haben so ein kleines Gemüsefeld, wo wir so ein bisschen Paprika anbauen und Erdbeeren. Aber ansonsten gehe ich dann eher zu meiner Oma oder zu den Schwiegereltern, weil die alle riesige Gärten haben und super viel anbauen und holen mir da immer einiges ab.
Da wirst du dann gut versorgt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, kenne ich auch. Meine Eltern haben riesigen Gemüsegarten. Oder was heißt riesig, aber die haben einen Gemüsegarten und eigentlich brauche ich selber gar nichts machen, weil ich regelmäßig dann, wenn es soweit ist, immer Zucchini ohne Ende und Gurken, Tomaten, alles bekomme und die wissen manchmal gar nicht, wohin damit. Ja. Dann nimm's mit. Und so, ja, ich weiß doch auch nicht, was ich mit so viel Zeug machen soll. Aber vielleicht hast du ja da Tipps.
Genau.
Was hast du uns denn mitgebracht?
Genau, also ich bin tatsächlich dann eher für die Weiterverarbeitung zuständig. Das heißt, ich kann mir wirklich die Gartenarbeit und dieses anstrengende Ansehen und ständig drum kümmern und wässern und so weiter sparen. Ich kriege dann immer erst den Ertrag oder eben die Frage, jetzt haben wir so viele Tomaten, jetzt haben wir so viele Äpfel, was machen wir denn jetzt alles damit? Und genau, es gibt natürlich super viele Möglichkeiten. In fränkischen Gärten kann man so viel Obst und Gemüse anbauen und dementsprechend auch super vielfältige Gerichte draus zaubern, wenn man natürlich den Ertrag dann sofort frisch verarbeiten will. Also zum Beispiel Obstkuchen, Soßen, Suppen, die man sofort zubereiten kann. Flammkuchen kann man auch super vielfältig dann belegen oder eine Pizza mit ganz viel Gemüse aus dem Garten. Aber viele bauen ja dann wirklich so viel an, dass man das gar nicht alles in den nächsten Tagen verbrauchen kann. Und da kann man natürlich auch super viel mitmachen. Also in erster Linie geht es natürlich auch darum, die Sachen richtig zu lagern. Also Streuobst oder auch Kartoffeln, die kann man ja wirklich so, wie sie sind, einfach lagern und muss sie gar nicht erstmal irgendwie weiterverarbeiten oder einwecken, um sie haltbar zu machen. Sondern da geht es einfach nur darum, sie richtig aufzubewahren und zwar am besten kühl, dunkel und genau, nicht zu warm. Dann gibt es natürlich auch einiges an Obst und Gemüse, was man einfrieren kann. Ich glaube, bestes Beispiel, was auch viel bei uns in Franken angebaut wird, sind Beeren, also von Erdbeeren über Himbeeren, Holunder, alles Mögliche. Und die kann man natürlich auch sofort einfrieren. Mein Tipp an der Stelle immer, vielleicht kennst der eine oder andere, dass man die Himbeeren am Stück in den Gefrierbeutel wirft, einfriert und dann ein halbes Jahr später einfach einen großen Batzen hat. Mein Tipp an der Stelle, die Himbeeren erstmal kurz einzeln einfrieren, dass sie so ein bisschen angefroren sind, am besten auf irgendwie einem Holzbrettchen oder irgendwas, dass sie so kurz angefroren sind und dann nochmal zurück rausnehmen aus dem Gefrierfach, in den Beutel packen, dann kleben die nämlich nicht mehr so schnell zusammen und man hat nicht diesen großen Himbeerbatzen, den man ja dann kaum auseinander bekommt.
Das ist ein guter Tipp. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, siehst du?
Ja, das Problem hatten wir nämlich auch schon öfter, dass wir dann das eingefrorene Obst oder die eingefrorenen Beeren schon in der Tüte bekommen, weil sie eben jemand anderes geerntet hat. Und wenn man dann irgendwie einen Smoothie oder irgendwas machen will, muss man erstmal alles wieder antauen lassen, damit man die Beeren da überhaupt wieder getrennt bekommt.
Ja, ist echt ein guter Tipp. Also Himbeeren einzeln einfrieren oder allgemein Beeren einzeln einfrieren, finde ich ein super Tipp, wie gerade schon gesagt. Aber man kann ja nicht nur einfrieren, man kann ja auch so einiges einkochen oder einwecken. Ich persönlich habe sowas noch nie gemacht. Unsere Sandra ist ja da auch so eine kleine Kochmaus und Einweckmaus. Hast du da Tipps oder hast du da irgendwelche Ideen, was man dann aus Obst, Gemüse, wie man das Ganze anstellt?
Genau, also es sind quasi zwei unterschiedliche Dinge. Natürlich kann man die Sachen erstmal einkochen oder kurz zu was Neuem verarbeiten, wie zum Beispiel Äpfel zu Apfelmus oder die ganzen Früchte auch zu Marmeladen. Dann sind die natürlich auch lange haltbar und können dann nochmal weiterverarbeitet werden. Wir haben zum Beispiel auch bei uns auf dem Portal einen super leckeren Apfelkuchen. Der besteht aus einem schnellen Rührteig und auch ein Apfelmus schmiert man dann einfach drauf. Dann kommt noch eine Cremeschicht drüber. Der ist wirklich sehr lecker, sehr erfrischend, also gerade im Sommer. Eine große Empfehlung. Also das vielleicht auch nochmal als Tipp, dass man auch Apfelmus nochmal vielfältig dann weiterverwenden kann. Und das ist ja auch grundsätzlich sehr lange haltbar. Und einwecken ist das andere. Da kann man natürlich auch Obst und Gemüse roh einwecken und kann das dann auch, je nachdem, wann man es gebrauchen kann, wieder rausholen und nochmal weiterverarbeiten und so eben auch das frische Obst und Gemüse lange haltbar machen und hat eben dann auch zu Jahreszeiten, wo die Sachen dann nicht Saison haben, kann man dann seine Einweckgläser rausholen und genau dieses Obst und Gemüse auch noch verzehren.
Muss man beim Einwecken irgendwas Bestimmtes beachten oder brauche ich spezielle Gläser? Kann ich da, ich weiß nicht, auch irgendwie alte Senfgläser mit Deckel benutzen oder auf was muss ich da achten, wenn ich das noch nie gemacht habe und keine Ahnung habe?
Also es geht grundsätzlich mit vielen verschiedenen Gläsern. Also man kann auch alte Senfgläser verwenden. Es gibt aber auch spezielle Einweggläser. Wichtig ist nur, dass das ganze Equipment, was man verwendet, wirklich vorher sterilisiert ist. Also dass das komplett sauber ist, dass das einmal vorher wirklich grundlegend gereinigt wird und eben sterilisiert ist. Und genau, dann kann man einfach das Obst und Gemüse hernehmen, was man einwecken möchte. Gegebenenfalls schälen oder irgendwelche faulen Stellen nochmal rausschneiden. Genau, und dann kommt es einfach in die Gläser, wird luftdicht verschlossen. Ich lasse immer gerne zum Deckel noch 1-2 Zentimeter Platz nach oben. Dann kommt das Ganze in den Kochtopf. Also gerne auch mehrere Gläser in einen Kochtopf. Wichtig ist nur, dass die sich nicht berühren, sondern dass jedes Glas im Kochtopf nochmal für sich so ein bisschen Platz hat. Da wird das Ganze dann eingekocht, das dauert so zwischen 30 und 60 Minuten, würde ich sagen. Und dann kann man die Gläser wieder rausnehmen, erkalten lassen und genau, kann die dann aufbewahren. Ganz wichtig, im besten Fall wirklich beschriften, dass man sie lange auseinanderhalten kann. Also ich schreibe gerne drauf, was sich darin befindet und auch wann ich das eingeweckt habe.
Dass man keine bösen Überraschungen in Anführungszeichen
ja,
erlebt,
genau.
Wenn man so ein Glas aufmacht und eigentlich was ganz anderes haben wollte.
Genau, das kann schon mal vorkommen, dass das dann alles so ein bisschen einheitlich aussieht. Oder es ist auch manchmal ganz spannend zu sehen, wie lang sich die Dinge dann halten. Also wenn man da ein Datum draufschreibt und dann merkt, ach, das hatte ich ja jetzt 3 Jahre lang rumstehen. Mhm. Genau, das ist dann auch immer ganz, ganz interessant. Bei uns gab es auch schon den Fall, dass wir unten im Keller Einweggläser entdeckt haben von vor 20 Jahren, weil die einfach im Regal ganz hinten verschwunden sind. Und genau, die Sachen sind aber natürlich normalerweise im besten Fall tatsächlich immer noch gut.
Verrückt, oder?
Ja, das ist echt krass. Faszinierend.
Also da kann man einiges gut aufbewahren, gut weiterverwerten, muss nicht irgendwie alles, wenn es frisch ist und dann zu viel ist, dass man es wegschmeißen muss oder wie auch immer, sondern einfach einkochen, einwecken, einfrieren, genau.
Genau, es ist ja auch einfach preisgünstiger. Also wenn man sieht, was aktuell Erdbeeren im Supermarkt kosten, ist ja wirklich verrückt und muss man sich teilweise auch leisten können oder muss es einem auch wert sein, dieses Geld für 500 Gramm Erdbeeren auszugeben. Und wenn man sie selber anbaut, genau, dann ist das Ganze natürlich kostengünstiger, besser für die Umwelt.
Das auf jeden Fall.
Genau, man kann die Erdbeeren dann auch im November wieder rausholen, wenn man sie eingefroren hat und nochmal genießen.
Ja, vielen lieben Dank, Nina. War sehr schön. Vielen Dank für deine Tipps. Alles auch nochmal zum Nachlesen, wenn ihr Lust bekommen habt, was zu backen, diesen leckeren Apfelmuskuchen zum Beispiel oder etwas einzuwecken, Marmeladen zu kochen, dann findet ihr jegliche Rezepte auf unserem Rezepteportal nochmal fränkischerezepte.de und damit würde ich mich von dir verabschieden.
Ja,
ciao.
Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
Ja, pflanzt du jetzt schon was an? Wie machst du das?
Nee, das ist eben noch ein bisschen zu früh. Also da ich nicht so viel vorziehe dieses Jahr, sondern mir größere Pflanzen wahrscheinlich kaufen werde ich nicht sehr viel vorziehen, genau.
Aber so jetzt zum Beispiel bei der weiteren Gartenarbeit, es steht ja einiges an, gibt es ja auch einiges so zu beachten. Man darf ja zum Beispiel ab einer gewissen Zeit auch keine Hecken und Bäume mehr schneiden wegen Brutzeiten. Das sollte man im März, glaube ich, auch beachten. Aber wenn es dann losgeht, den Garten wieder fit zu machen, ja, da steht, glaube ich, einiges an.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe jetzt mein Lavendel habe ich auch zurückgeschnitten und mein Salbei. Also man kann schon ein bisschen was schneiden, aber jetzt so Hecken sollte man nicht mehr schneiden, wenn es in Richtung Brutzeit geht.
Yes.
Ich habe jetzt einen neuen Anzuchtstisch. Nein, ich habe einen neuen Umtopftisch. Ich habe einen neuen Umtopftisch.
Also so einen Umtopftisch.
Ja, genau, eine Umtopfstation gekauft. Ja, darauf freue ich mich sehr.
Was ist das?
Also das ist halt letztendlich einfach nur so ein, ja, so ein mehrstöckiger Tisch, wo du halt deine Gartengeräte hinhängen kannst. Ich habe, also in der Mitte kann man das so ausziehen bei mir. Und dann ist das so ein Bottich, wo ich dann die Erde reintun kann oder Dünger. Und also, dass man halt einfach Platz hat, wo man Sachen ansäen oder umtopfen kann. Genau, wo halt dann alles hängt und gut sortiert ist und ich meine Samen irgendwie schön sortieren kann in irgendwelchen Behältnissen.
Ah, okay.
Genau.
Was es nicht alles gibt.
Ja.
Toll.
Und
hast du auch eine Schürze und einen Hut?
Also ich habe Hüte, ja, weil es ist wirklich ein Sonnenstich im Sommer. Ja, Gummistiefel ist echt essentiell. Also das ist so matschig. Tatsächlich, Fun Fact, ich habe kein so Gartenoutfit in dem Sinn, sondern ziehe immer so ein Maler-Overall an.
Ja.
So, für so Streicharbeiten gibt es doch diese Anzüge,
ja,
mit diesen ganz vielen Seitentaschen in der Hose.
Ah, das ist aber praktisch.
Ja.
So was hast du.
Und dann, weil das,
und
du
Hut
bist so
und Gummistiefel.
Und, cool. Genau, ja, also ein ganz schlimmes Outfit. Aber man wird so schmutzig bei dem ganzen,
ja,
Schlamm und so, also genau. Aber was ich jetzt gemacht habe, ist das Blumenbeet auch frisch zu machen und es gibt ja auch ganz viele tolle Blumen, die man jetzt schon eben in die Erde setzen kann, die ja jetzt dann auch im Frühling schon blühen. Und als nächstes werde ich dann das Kräuterbeet angehen, weil die Kräuter sind auch recht früh dran, also genau, das kann man im Frühling eigentlich, wenn es noch kalt ist, auch gut setzen. Und Gemüse geht dann eher so in Richtung April, Mai.
Okay. Da kannst du mich ja dann auf dem Laufenden halten, was du alles anpflanzt und auf was wir uns dann hier freuen können beim Podcast, wenn du alles mitbringst.
Genau, bei der nächsten Folge kann ich wahrscheinlich noch nichts mitbringen, aber so im Sommer bringe ich mal eine Rose mit.
Sehr schön, darauf freue ich mich jetzt schon. Tja, haben wir einiges über das Thema Garten und Gärten in Franken besprochen. Sehr schön. Ich habe viel gelernt für meinen Balkon.
Ja, für dir.
Einiges mit.
Bei der Recherche habe ich auch echt viel Neues gelernt. Was ich dieses Jahr auf jeden Fall ausprobieren möchte, ist eine Brennnesseljauche zu machen. Also das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Das ist so ein natürlicher Dünger letztendlich. Und bei uns wachsen so viel Brennnessel.
Mhm.
Genau, also ich freue mich auf die Gartensaison, auf die ganzen Gartenmessen, die anstehen. Und wenn dann das Wetter mal wieder schöner wird, dann ja,
schlendern wir auch mal durch
den
Hofgarten oder durch den Hain, genau. Sehr schön. Ja, dann vielen Dank für die ganzen Tipps, liebe Sandra. Nehme ich mir auf jeden Fall mit. Vielen Dank an euch, liebe Hörer, dass ihr zugehört habt. Und dann verabschieden wir uns. Starten in den Frühling und hören uns in der nächsten Folge wieder.
Und starten in die dritte Staffel Franken erleben. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.